Der achte Tag ist vorüber. Zwei bleiben ihnen jetzt noch übrig, um zu arbeiten. Und nur noch ein Tag, um ernsthaft zu arbeiten. Deshalb verstehen sie die Technik richtig, solange sie noch hier sind. Verstehen sie den Pfad richtig, die Methode richtig. Verstehen sie, was Dhamma ist, sodass sie davon ihr ganzes Leben lang Gebrauch machen können. Der gesamte Pfad wird in wenigen Worten erklärt.
Yato yato sammasate khanda nange udaya byayang udaya byayang labate piti pamujang amatang tang vijanatang yato yato sammasati khandanang udayabhyayang khandanang.
Innerhalb dieser Körperstruktur, der Geistesstruktur und die Kombination dieser beiden, der Panchakanda, der fünf Komponente, Aggregate, yato yato sammasati. Wo immer man, wann auch immer man seine Aufmerksamkeit lenkt, versteht man, dass alles Udai Vyay ist, entstehen und vergehen. Man spielt kein intellektuelles Spiel, man erfährt auf der tatsächlichen Ebene. Dinge entstehen und vergehen. Das Geist-Materie-Phänomen manifestiert sich als Empfindungen. Und wenn es eine grobe Empfindung ist, entsteht sie und vergeht nach einiger Zeit wieder. Wenn es zu einer subtilen Empfindung kommt, einer Feinschwingung, Oszillation, entsteht und vergeht sie im selben Augenblick. Aber die Charakteristik, ihr Wesen bleibt gleich. Udai Vyay. Man versteht das innerhalb des Körpergebildes auf der tatsächlichen Ebene. Wo immer die Aufmerksamkeit auch hingeht. Nicht nur an einigen Stellen des Körpers. Wo immer. Wenn man diese Realität beobachtet, und wenn man nicht darauf reagiert, dann werden die Verunreinigungen Schicht um Schicht abgeschält. Sie lösen sich auf. Und als Folge davon beginnt man ein Gefühl von Leichtigkeit, ein Gefühl von Frieden, ein Gefühl von Glückseligkeit, Ekstase zu erfahren. Lapati. Dies ist ein Teil der Technik. Es ist eine Station, eine wichtige Station auf dem Pfad. Man begegnet einer Situation, wo man nichts als fließende Energie im gesamten Körper spürt. Sehr fein. Wenn die groben, verfestigten Empfindungen aufgelöst werden, wenn man ein Stadium erreicht, wo keine groben Empfindungen mehr existieren, weder außen noch innen, nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern ebenso auf der geistigen Ebene. Die Verfestigungen auf der körperlichen Ebene sind die groben Empfindungen, die man erfährt, wie Schmerz, Druckgefühle, Schwere und so weiter. Auf der geistigen Ebene sprechen wir von Verfestigung, wenn man mit sehr intensiven Emotionen, starke Erregung oder Anspannung zu tun hat, die dann heftig und hart hervorbrechen. Man beobachtet das. Beobachten bedeutet, sich nicht in die Einzelheiten dieser Emotionen zu vertiefen. Akzeptieren Sie Emotion als Emotion. Mein Geist ist jetzt voller Emotionen und mal sehen, was für Empfindungen da sind. Denn die Empfindung in diesem Moment, jede Empfindung im Körper, ist mit dem, was gerade im Geist auftaucht, verknüpft, was immer es auch sein mag. Man beobachtet die Empfindung Anicca, Anicca, Anicca. Man erlaubt dieser Emotion, diesem Gefühl nicht, uns zu überwältigen. Und dann zersetzt es sich, löst sich auf. Die Solidität, die Intensität der Emotion vergeht. Die Solidität und Intensität der körperlichen Empfindung vergeht. Die gesamte Struktur, die Geist-Materie-Struktur, ist nichts als Schwingungen, feine Vibrationen, Oszillationen. Dann fühlt man sich ganz natürlich, sehr leicht, weil eine große Anzahl von Unreinheiten vergangen sind. Das heißt aber nicht, dass sämtliche Verunreinigungen beseitigt sind, aber ein ziemlich großer Teil ist vergangen und man fühlt sich sehr leicht. Die Technik ist nicht gegen das Empfinden solcher angenehmen Empfindungen von Glückseligkeit. Lapati Piti Pamucha. Man begegnet solchen angenehmen, glückvollen Empfindungen im gesamten Körper. Aber man muss sehr vorsichtig sein. Man muss dabei weiterhin das Verständnis bewahren, dass diese Erfahrung ebenfalls eine Erfahrung im Bereich von Geist und Materie ist. Ich bin immer noch im Bereich von Geist und Materie. Ich bin noch nicht außerhalb des Bereichs von Geist und Materie. Ich bin immer noch im Bereich der Sinne. Diese Erfahrung geschieht, während alle meine Sinne funktionieren und arbeiten. Deshalb, Wie angenehm diese Empfindungen auch immer sein mögen, wie fein, subtil diese Empfindungen auch sein mögen, sie haben die gleiche Charakteristik. Entstehen, vergehen. Feine Oszillationen entstehen. Im gesamten Körpergebilde sowie der geistigen Struktur gibt es sehr feine Schwingungen, die entstehen, vergehen. Wenn man das weiterhin besteht, dann wird man Fortschritte machen. Aber oftmals entwickeln die passenden Meditierende, die die Technik nicht richtig verstehen, eine Fixierung auf diese Art von Empfindungen. Ah, herrlich, jetzt habe ich endlich Ekstase, das ist es, was ich gesucht habe. Und man entwickelt Formen des Anklammerns an diese Empfindungen, man versucht sie festzuhalten, hängt an ihnen und das wird zu einem großen Hindernis auf dem Weg. Man kann nicht weiter fortschreiten. Dies ist nur eine Raststätte auf halbem Wege. Wenn man das als das letztendliche Ziel betrachtet und dabei stehen bleibt und keinen weiteren Schritt unternimmt, wie soll man dann das letzte Ziel erreichen können? Das wirkliche, das letztendliche Ziel. Hier besteht eine große Gefahr. Man sollte sehr darauf bedacht sein, nicht ein Spiel mit den Empfindungen zu spielen. Es geschieht sehr oft, dass ein Schüler mit diesen Empfindungen nur herumspielt. Man hat diesen freien Fluss von Energie und will ihn festhalten, beibehalten. Grobe Empfindungen entstehen und man sehnt sich nach dem freien Fluss. Man vermisst ihn und man fühlt sich ungeheuer niedergeschlagen. Das ist nicht viel passender. Das ist genau das, was man ständig mit jedem einzelnen Sinnesorgan praktiziert. Ein sehr angenehmer Anblick, man fühlt sich froh, erregt, begeistert. Ein sehr unangenehmer Anblick, man fühlt sich niedergeschlagen. Man hört angenehme Worte, man fühlt sich ausgesprochen wohl. Man hört unangenehme Worte, man wird zutiefst niedergeschlagen. Auf die gleiche Weise auf der Körperebene, mit den Empfindungen. Sehr angenehm, man fühlt sich ausgezeichnet. Sehr unangenehm, man fühlt sich zutiefst niedergeschlagen. Das bedeutet Multiplikation ihres Leidens, weil sie ihre Sankara multiplizieren. Sie werden ihre Sankara so nicht los. Verstehen Sie den Pfad richtig. Was immer Sie im Bereich von Geist und Materie erfahren, was immer Sie im Bereich der Sinne erfahren, ist Anicca, Anicca, Anicca. Immer wenn man eine hochgradig ekstatische Empfindung erfährt, eine sehr tiefe Ruhe im Innern, sollte man sich umgehend prüfen, funktionieren meine Sinne? Ja, Sie öffnen die Augen und stellen fest, dass die Augen funktionieren, die Ohren funktionieren, denn Sie können Geräusche wahrnehmen, alle Sinne arbeiten. Nein, ich bin nicht außerhalb des Bereichs der Sinne. Obwohl es eine gute Station ist, obwohl einige sehr verfestigte, verhärtete Empfindungen vergangen sind, mit einigen sehr starken groben Sankaras, aber dennoch, es spielt sich immer noch im Bereich der Sinne ab. Deshalb ist es immer noch Anicca, unbeständig, nicht dauerhaft. Und dann macht man Fortschritt auf dem Pfad. Sogar wenn Sie die Erfahrung vom Bhanga gemacht haben, das heißt die völlige Auflösung des Körpers, wenn nirgendwo mehr Verfestigungen zu finden sind, weder auf der geistigen noch auf der körperlichen Ebene. Auch das bedeutet nicht, dass Sie nach Erreichen dieses Stadiums, nach Ihrer Bhanga-Erfahrung, nie wieder grobe Empfindungen in der Zukunft begegnen werden. Selbst nach Erreichen dieses Stadiums vom Bhanga, der völligen Auflösung, werden bestimmte sehr tief sitzende Sankaras aufgerüttelt, die sonst nicht herausgekommen wären. Sie kommen an die Oberfläche und es ist durchaus möglich, dass einige dieser Sankaras von grober Natur sind und sich als grobe, verfestigte Empfindung irgendwo im Körper manifestieren werden. Betrachten Sie das auf keinen Fall als Rückschritt. Es ist kein Rückschritt, es ist vielmehr ein Fortschritt. Auf diese Weise kommen die tief verwurzelten Sankaras, die tief verwurzelten Komplexe weiter an die Oberfläche, auch nach der Bhanga-Erfahrung, nach der völligen Auflösung. Wenn man gleichmütig bleibt, Anicca, Anicca, dann lösen sich Schicht um Schicht auch diese Unreinheiten auf. Sie werden abgeschält, man wird von ihnen befreit. Und wenn man auf diese Weise solche tief verwurzelten Sankaras herausholt und somit den Geist weiter und weiter reinigt und immer weiter auf dem Pfad der Reinigung fortschreitet, dann erreicht man das letztendliche Ziel.
Amatang tang bijanatang amrit.
Das Stadium der Unsterblichkeit. Sie gehen durch den gesamten Bereich der Sterblichkeit, wo die Dinge vergehen, entstehen. Und dann, nachdem Sie den gesamten Bereich durchschritten haben, transzendieren Sie das und dann erfahren Sie den Bereich der Unsterblichkeit. Sie durchschreiten den gesamten Bereich des Endlichen und erreichen dann etwas, das unendlich ist. Das lässt sich nicht beschreiben. Es muss erfahren werden. Lassen Sie es geschehen, wenn es geschieht, dann geschieht es. Wenn man danach verlangt, sich danach sehnt, kann man es niemals erfahren. Wenn man versucht, es sich vorzustellen, kann man es niemals erreichen. Man muss im gegenwärtigen Moment bleiben, so wie es gerade ist, ohne zu reagieren. Und Dhamma wird das Resultat bringen. Dhamma wird weiter den Geist reinigen und man wird mit Sicherheit das letztendliche Ziel der Befreiung erreichen. Das ist das Gesetz. Das ist Dhamma. Das Wort Dhamma bedeutet Gesetz, Natur. Das Gesetz der Natur. Die Natur des Gesetzes, wie es funktioniert. Ein Vipassana Meditierer muss das Gesetz der Natur verstehen lernen. Die Natur des Gesetzes auf der erfahrungsmäßigen Ebene. Es gibt zwei sehr bestimmte Eigenschaften des Gesetzes. Sie werden in wenigen Worten erklärt.
Anicca vata sankhara upadavaya dhammino upadavaya dhammino upajetva nirujanti upajetva nirujanti te sangebhupa samo sukho.
Anicca vata sankhara. Alle Sankharas sind anicca, anicca, anicca. Das ist ein Gesetz. Der gesamte Bereich von Geist und Materie ist anicca. Das ist das Gesetz. Der gesamte Bereich der Sinne, welche Erfahrung man auch auf der Ebene der Sinne macht, alles anicca. Das ist das Gesetz. Upadavaya, upadavaya. Entstehen, vergehen, entstehen, vergehen. Upadavaya dhammino. Das ist das Dhamma. Das ist die Natur. Das ist die Wahrheit. Es ist ein Entstehen, Vergehen, Entstehen, Vergehen. Es entsteht, vergeht, entsteht von Neuem, vergeht wieder, entsteht von Neuem. Jedes Sankhara, das auftaucht, vergeht wieder. Im nächsten Moment wird wieder ein Sankhara auftauchen, wieder wird es vergehen und wird wieder entstehen, wieder vergehen. Und während es so immer wieder entsteht und vergeht, multipliziert es sich ständig weiter. Ständiges Multiplizieren. Das ist der Prozess der Multiplikation. Und wenn Sie dann auch ein anderes Gesetz der Natur verstehen, ein Sankhara, das gerade aufgetaucht ist, lediglich beobachten, in keiner Weise darauf reagieren, dann Nirujjanti wird es aufgelöst. Ein anderes wird auftauchen und wieder bleiben die gleichmütig Nirujjanti. Auf diese Weise werden Schichten um Schichten Ihrer alten Sankharas an die Oberfläche kommen und wenn Sie gleichmütig bleiben, werden diese Sankharas Schicht um Schicht abgeschält werden. Sie werden aufgelöst. Und so viel von ihnen aufgelöst werden, so viel sind sie von ihrem Leiden befreit. Wenn alle aufgelöst worden sind, dann Nibbanang Paranang Sukham. Erreichen sie Nibbana. Es gibt keinen Vergleich der Glückseligkeit, wie man sie im Nibbana-Zustand erfährt. Alle mit den Sinnen erfahrenen Formen von Seligkeiten, Ekstasen, innerer Frieden, alle glückseligen Gefühle, die man im Bereich der Sinne erleben kann, sind nichts im Vergleich zu dem, was man im Stadium des Nibbanas erfährt. Es kann nicht mit Worten beschrieben werden. Paranang Sukang. Und die einzige Möglichkeit, dieses Stadium zu erreichen, ist, leben Sie im gegenwärtigen Moment. Denken Sie nicht einmal daran. Sehen Sie sich nicht danach. Leben Sie einfach im gegenwärtigen Moment, im Jetzt. Und seien Sie gleichmütig. Seien Sie achtsam auf die Gesamtheit des Phänomens auf der tiefsten Ebene des Geistes. Andernfalls heben Sie sich wieder dem Spielen an der Oberfläche des Geistes hin. Es gibt viele Meditationstechniken, die wie ein schön glänzender Überzug, wie ein Lack auf der Oberfläche des Geistes sind, der glücklich, friedvoll und ruhig macht. Und sie reinigen auch bis zu einem bestimmten Grad den Geist. Unterschiedliche Techniken reinigen den Geist in unterschiedlichem Ausmaß. Aber das ist alles nichts anderes, als würde man Alaun auf die Oberfläche schmutzigen Wassers geben. Das Alaun zieht den ganzen Schmutz im Wasser hinunter auf den Grund und das Wasser sieht sehr klar aus, sehr durchsichtig. Aber der Schmutz bleibt da, hat sich tief unten abgelagert. Dieser Schmutz aber, der sich tief im Innern abgelagert hat, kann jederzeit wieder an die Oberfläche kommen. Auf diese Weise wird man nicht befreit. Um wirklich von allen Unreinheiten befreit zu werden, muss man auf der tiefsten Ebene des Geistes arbeiten, wo diese Unreinheiten sich fortwährend multiplizieren. Und diese tiefste Ebene des Geistes ist der Geist, der ständig über die Körperempfindung in Verbindung mit dem Körper bleibt. Und ständig auf diese Körperempfindungen reagiert. Deshalb will ein Erleuchteter, der dieses Naturgesetz entdeckt hat, dass sie, weil er selbst auf diese Weise gearbeitet hat, mit den Empfindungen arbeiten. Gleichmut lediglich an der Oberfläche des Geistes wird den Intellekt, wird den bewussten Teil des Geistes reinigen, ohne Zweifel. Aber das tiefe Unbewusste und Halbbewusste wird weiterhin voller Elend bleiben, weil es weiter verschmutzt bleiben wird, voller Unreinheiten. Deshalb muss der Gleichmut auf der Ebene der Empfindung entwickelt werden. Wenn Sie gleichmütig auf der Ebene der Empfindung sind, bedeutet das, dass Ihre gesamte geistige Struktur in diesem Moment gleichmütig geworden ist, bis hinunter zur tiefsten unbewussten Ebene, die ständig auf die Empfindung reagiert. Auch diese Ebene ist nun einbezogen, weil Sie bei den Empfindungen sind. Sie trainieren dieses Unbewusste, gleichmütig zu bleiben. Und so verschwindet Schicht um Schicht. Sie werden auf der tiefsten Ebene des Geistes befreit. Diese Technik wird Sie lehren, die Gesetze zu verstehen. Wie zum Beispiel das Gesetz der Multiplikation funktioniert. In der Welt draußen ist der Prozess der Multiplikation so klar deutlich. Im Inneren ist es genau das Gleiche. Das Gesetz, das das äußere Universum regiert, ist dasselbe, das auch das innere Universum reagiert. In der Welt außen zum Beispiel setzt man den Samen eines Banyanbaumes. In tropischen Ländern gibt es einen riesigen Baum, den man Banyanbaum nennt. Es ist ein winzig kleines Samenkorn. Sie sehen dieses winzige Samenkorn aus und daraus wird ein riesiger Baum. Und der fängt an, Früchte zu geben. Früchte über Früchte. In jedem Jahr aber Tausende von Früchten. Und dieser Baum hat eine sehr lange Lebensspanne. Manchmal lebt er jahrhundertelang. Aber wie lange auch immer seine Lebensspanne sein mag, es kommt die Zeit, wo dieser Baum alt wird, vermodert, zusammenfällt und stirbt. Ein Samen. Nur ein einziger Samen dieses Banyanbaumes und so viele Früchte. Unzählige Früchte hat er Jahr für Jahr, Jahrhundert für Jahrhundert geliefert. Normalerweise würden wir sagen, ja, eine Multiplikation hat stattgefunden. Aber die Multiplikation hat aufgehört, als der Baum starb. Aber in Wirklichkeit hat die Multiplikation nicht aufgehört. Selbst nachdem der Baum gestorben ist, geht der Prozess der Multiplikation weiter und weiter. Und wie ist das möglich? Aus jedem Samen sind unzählige Früchte entstanden. Nicht eine einzige Frucht entsteht ohne ein oder mehrere Samen der gleichen Art. Jede Frucht enthält Samen, ein oder mehrere, und dieser enthält einen weiteren gewaltigen Banyanbaum. Wenn dieser Samen auf fruchtbaren Boden fällt, wird wieder ein neuer Banyanbaum daraus entstehen, und er wird wiederum Früchte tragen, Früchte über Früchte. Und jede Frucht wird Samen enthalten, und in jedem Samen wird ein Banyanbaum enthalten sein. Ein endloser Prozess der Multiplikation. Das gleiche geschieht, wenn Sie aus Unwissenheit in Ihrem Inneren den Samen eines Sankaras sehen. Dann wird es sich ständig multiplizieren und multiplizieren. Und Multiplikation von Sankaras bedeutet Multiplikation Ihres Elends und Leidens. Wenn man diesen Prozess versteht, dann versucht man auch herauszufinden, ob es einen Ausweg daraus gibt. Und ja, ein weiteres Gesetz der Natur, es gibt einen Ausweg. Alle Samen, die aus den Früchten kommen, sind in der Lage, Banyanbäume hervorzubringen, die wiederum mehr und mehr Früchte tragen werden. Aber sie sind dazu nur in der Lage, wenn fruchtbarer Boden für sie zur Verfügung steht, in die sie gesät werden können. Wenn sie auf steinigen Grund fallen, wird sich kein Banyanbaum daraus entwickeln. Das Gleiche gilt für jedes Sankara, das sie in der Vergangenheit gesät haben. Es steigt auf und enthält in seiner Frucht Samen der gleichen Sankara-Art. In unserem Wahn geben wir dieser Frucht, diesem Samen, mehr und mehr fruchtbare Erde, mehr und mehr Dünger. Und so wächst und gedeiht sie, multipliziert sich endlos. So als ob jemand einen Tank voll Benzin mit sich herumträgt und ein Funke entsteht und kommt in Kontakt mit diesem Benzin. Ein einziger Funke ist aufgetaucht und durch ihn entsteht eine derart gewaltige Explosion. Man erzeugt Tausende und Abertausende neuer Funken. Ohne zu begreifen, dass jeder Funke, den ich jetzt produziere, mir Millionen von Funken entgegenbringen wird. So viele Früchte. Jeder Funke, der auf uns zukommt, ist nichts als die Frucht unserer alten Sankaras. Wenn man aufgrund des richtigen Verständnisses des Gesetzes, des Dhammas, der Technik, gleichmütig bleibt, nicht noch mehr Benzin ins Feuer gießt, sodass der Funke nicht noch mehr Brennstoff enthält, dann hört der Prozess der Multiplikation auf. Nehmen wir einmal an, dass der Tank, den Sie mit sich herumtragen, leer ist. Alles Benzin ist herausgenommen. Funken werden dennoch weiterkommen. Die Funken, die nichts anderes sind als die Früchte Ihrer alten Sankaras. Jedes alte Sankara wird Früchte tragen und wenn es auftaucht, kommt es als ein Funke. Aber Ihr Tank enthält jetzt kein Benzin mehr, keinen Brennstoff mehr. Deshalb wird nur noch so viel Brennstoff verbrennen, wie der Funke selber mit sich gebracht hat. Mehr nicht. Und dann verlöscht es. Es wird sich nicht multiplizieren. Und wenn man fest in Panya verankert ist, dann wird der Geist so rein, so voller Liebe, Mitgefühl und Wohlwollen, dann ist es so, als ob dieser Tank jetzt mit Wasser gefüllt wäre, mit kaltem Wasser. Jeder Funke, der mit diesem Tank in Kontakt kommt, wird noch nicht einmal den Brennstoff verbrennen können, den er mit sich gebracht hat. Er wird sofort ausgelöscht. Und dieser Prozess des Kommens der alten Funken, Funken des alten Karmas, geht weiter. Mehr und mehr Funken kommen mit großer Geschwindigkeit und werden ausgelöscht. Und sie werden befreit von ihnen. Auf der intellektuellen Ebene ist es sehr leicht zu verstehen, dass ich sehr aufpassen muss, nicht neues Benzin ins Feuer zu gießen, mein Elem, nicht noch mehr Brennstoff zu liefern. Aber auf der tatsächlichen Ebene vergisst man alles. Jemand kommt mit Feuer, um mich zu versengen, und ich nehme einen Eimer voll Benzin und schleudere ihm entgegen. Ich bin in Flammen, du sollst auch in Flammen stehen. Lass uns beide kochen. Nur wenn wirkliche Weisheit da ist und jemand kommt mir mit Feuer entgegen, nehme ich einen Eimer voller Wasser. Hier, lass uns beide glücklich sein. Aber es ist außerordentlich schwierig, so zu handeln. Sehr, sehr schwierig. Die meisten Menschen verstehen dieses Gesetz damals nur auf der intellektuellen Ebene, und der Teil des Geistes, der halbbewusst oder unbewusst ist, hört niemals auf den Ratschlag des Intellekts. Niemals. Es wird immer auf seine eigene Weise reagieren. Deshalb nennt man ihn blind. Er ist so blind, so verblendet, dass er stets entsprechend seines eigenen Gewohnheitsmusters reagiert. Und zu seinem ureigenen Gewohnheitsmuster gehört, dass er, immer wenn er etwas Unangenehmes auf der Ebene der Körperempfindung verspürt, mit Abneigung, Aversion reagiert. Und das bedeutet, mehr Benzin auf das Feuer zu gießen. Auf der intellektuellen Ebene ist das sehr einfach. Man lauscht einigen Vorträgen, liest ein paar Bücher, man lebt mit heiligen, vorbildhaften Menschen zusammen und versteht ihre Art zu leben. Man wird auf der intellektuellen Ebene inspiriert, auf der Ebene der Verehrung, und man macht sich das zu nutzen. Gut. Aber tief im Innern, solange dieser unbewusste Geist nicht korrigiert ist, ist man nicht wirklich vom Elend erlöst. Man versteht, wenn Feuer ausbricht, muss ich meine Feuerwehr parat haben. Ich muss meine Wasserpumpe einsatzbereit haben, muss sie öffnen und das Feuer umgehend vernichten. Aber wenn das wirkliche Feuer kommt, vergisst man die Handhabe der Wasserpumpe und man öffnet den Benzinhahn. Alles steht in Flammen. Und später bereut man, oh, das hätte ich nicht tun sollen, das war schlimm. Und man bittet bei diesem oder jenem Gott um Verzeihung. Aber das hilft nichts, denn das Verhaltensmuster bleibt dasselbe. Wenn das nächste Mal wieder eine solche Situation entsteht und Feuer kommt, öffnet man wieder die Benzinpumpe und vergisst alles über die Wasserpumpe, weil man den Gebrauch dieser Wasserpumpe nur auf der intellektuellen Ebene verstanden hat. Der unbewusste Geist tief im Innern wird nicht davon berührt, was auf der intellektuellen Ebene begriffen wird. Daher müssen Sie diesen tiefen, unbewussten Geist schulen, wie man gleichmütig gegenüber den Empfindungen bleibt, wie man im Körper spürt. Das Außen, das heißt alles, was außen geschieht, alles, womit man von außen in Kontakt kommt, jede Sicht, jeder Laut, jeder Geruch, jeder Geschmack, jede Berührung, jeder Gedanke, alle diese äußeren Objekte müssen erst einmal mit dem Körper in Kontakt kommen. Denn alle Sinnesorgane befinden sich am Körper und die äußeren Objekte müssen mit ihnen in Kontakt kommen, um wahrgenommen zu werden. Wenn diese äußeren Objekte also mit dem Körpergebilde in Kontakt kommen, entsteht eine Empfindung. Passe, Pachaya, Vedana. Und eine Bewertung wird gegeben, gut, schlecht, woraufhin die Empfindung angenehm oder unangenehm wird. Und sobald eine Empfindung angenehm oder unangenehm wird, fängt dieser verrückte, blinde, unbewusste Geist an zu reagieren. Reagiert mit Verlangen, reagiert mit Abneigung. Das Begreifen, das Verstehen mit dem Intellekt hilft überhaupt nichts. Deshalb also Vipassana, die Empfindung auf der Ebene des Körpers fühlen und dennoch gleichmütig bleiben. Auf der körperlichen Ebene die Empfindung spüren und trotzdem gleichmütig bleiben. Dann werden Sie feststellen, dass diese Konditionierung des unbewussten Geistes tief im Innern verschwindet. Diese Konditionierung, dieses eingeschliffene Verhalten hört auf. Diese Konditionierung auf Reagieren, die Angewohnheit des Reagierens, hört auf und dieser tief unbewusste Geist lernt zu beobachten. Wenn Sie beobachten und nicht reagieren, ist es so klar, dass sie kein neues Sankhara erzeugen. Auf der tiefsten Ebene des Geistes erzeugen sie kein neues Sankhara. Für jeden Vipassana Schüler wird das sehr bald deutlich werden. Aber wie die Sankharas aufsteigen und vergehen, das wird man erst etwas später verstehen, wenn man weiter auf dem Pfad fortgeschritten ist. Wie verschwinden die Alten? Sie brauchen gar nichts zu tun, um ihren alten Vorrat an Sankharas aufzulösen. Das wird von der Natur aus getan. Sie brauchen nur gleichmütig zu sein und kein neues Sankhara erzeugen, dann werden die Alten auf natürliche Weise an die Oberfläche kommen und vergehen. Wie geschieht das? Der Fluss des Lebens? Was ist eigentlich der Fluss des Lebens? Was ist eigentlich Leben? Es ist nichts anderes als die Verbindung von Geist und Materie. Fluss des Lebens bedeutet gemeinsamer Fluss von Geist und Materie. Dieser Fluss erfordert eine Quelle, eine Eingabe, die zur Antriebskraft für diesen Fluss werden kann, damit er immer weiter fließt. Die zugeführte Nahrung wird zur Antriebskraft für ihn. Materielle Eingabe für den Fluss der Materie, geistige für den Fluss des Geistes. Materielle Eingaben, wie die Nahrung, die sie zu sich nehmen, das Essen, das sie ein-, zwei- oder dreimal am Tag verzehren, tragen zum Fluss der Materie bei. Die Antriebskraft hinter dem Fließen der Materie ist die materielle Nahrung, die sie zur Verfügung gestellt haben. Nehmen wir nun einmal an, jemand entschließt sich zum Fasten. Ich nehme keine Nahrung mehr zu mir. Nach einem Tag des Fastens geht der Fluss der Materie immer noch weiter. Er hat nicht aufgehört. Man hat 2 Tage gefastet, 3 Tage, 10 Tage, 20 Tage, 1 Monat lang, 2 Monate lang, 3 Monate lang und immer noch geht der Fluss weiter. Das Fließen der Materie bleibt im Gang. Auch nach 5 Monaten, 6 Monaten. Schließlich jedoch, wenn man keine Nahrung mehr zuführt, muss der Körper sterben. Wie ist es dann zu erklären, dass dieser Fluss so lange weitergehen konnte, 1 Monat lang, 2 Monate lang, 3 oder 6 Monate lang? Es ist ihm doch all diese Tage nichts zugeführt worden. Er fängt an, den alten Vorrat an Nahrung zu verzehren, die man früher einmal eingegeben hat. Was immer im Körper abgelagert wurde, Fett und so weiter, das beginnt der Körper nun zu konsumieren und damit hält der Fluss des Lebens an. Wenn auch das konsumiert ist, dann zerfällt der Körper und stirbt. Gleichermaßen benötigt der Geist Nahrung, irgendeine Eingabe, die zur Antriebskraft für den Fluss des Geistes wird. Und die Nahrung für den geistigen Fluss sind die Sankharas, die sie erzeugen. Um das Leben des Körpers aufrechtzuerhalten, reicht es aus, wenn sie täglich einmal Nahrung zuführen. Aber um den Fluss des Geistes sicherzustellen, muss jeden Moment Nahrung zugeführt werden. Das ist Naturgesetz. In jedem Moment müssen sie ein Sankhara erzeugen und nur dann wird das Bewusstsein des nächsten Augenblickes entstehen, wo der Geist des nächsten Momentes entsteht. Sankhara Paccaya Vijnanam. Je weiter sie auf dem Pfad fortschreiten, desto klarer wird dieses Gesetz werden. Ich erzeuge ein Sankhara und der Geist des nächsten Momentes erscheint. Wieder erzeuge ich einen Sankhara und im nächsten Moment erscheint der Geist. Und so geht es weiter. Sankhara, Vijnana, Sankhara, Vijnana, Sankhara, Vijnana. Dieser Fluss des Geistes geht immer weiter so. Mit der Praxis von Vipassana gehen sie bis in die Tiefe des Geistes und geben keine Eingabe mehr. Nicht nur auf der bewussten Ebene, sondern auch tief auf der unbewussten Ebene. Sie haben keine Nahrung mehr gegeben, nicht zugeführt, sie sind gleichmütig geblieben. Aber der Fluss des Geistes benötigt Nahrung in jedem Augenblick und sie haben nicht zugeführt. Wie soll der Geist des nächsten Momentes entstehen? Er benötigt irgendeine Antriebskraft. Und dann folgt das gleiche Prinzip. Ihr alter Vorrat an Nahrung, die Sankharas, die sie früher einmal in den Fluss des Geistes eingegeben haben und die in der Tiefe lagern, beginnen Früchte zu tragen. Die Frucht eines Sankharas, die sich sonst viel später erst gezeigt hätte, dieses alte Sankhara wird auftauchen, weil sie keine neue Nahrung gegeben haben. Nehmen wir an, sie hätten vor langer Zeit einmal ein Sankhara des Zornes eingegeben und jetzt bringt dieses Sankhara Frucht. Die gleiche Art von Empfindung, die sie erfahren haben, als sie ein Sankhara des Zornes gesät haben, werden sie jetzt erfahren, wenn es seine Frucht gibt. Der Samen und die Frucht sind von gleicher Natur. Als sie ein Sankhara des Zornes gesät haben, haben sie sehr unangenehme Empfindungen im Körper verspürt. Deshalb erzeugt die Frucht dieses Sankharas, wenn sie auftaucht, ebenfalls wieder sehr unangenehme Empfindungen im Körper. Die gleiche Art von Empfindungen, die sie erfahren haben, als sie diesen Samen säten. Wenn sie voller Weisheit sind Und wie unangenehm die Empfindung dann auch sein mag, es einfach leicht nehmen und sich sagen, Anicca, Anicca, Anicca. Dann verliert die unangenehme Empfindung all ihre Kraft und vergeht. Aber wenn keine Weisheit vorhanden ist, dann werden sie wieder in Unwissenheit sein und dann reagieren sie auf diese Empfindung, die aufgetaucht sind, weil ihre früheren Sankharas Früchte getragen haben und sie erzeugen wieder Zorn. Und weil sie neuen Zorn erzeugt haben, beginnt der Prozess von neuem mit neuer Nahrung. Der Prozess der Multiplikation, der Vervielfältigung. Alle jene Momente, in denen sie diesem Fluss des Geistes keine Nahrung geben, dadurch, dass sie keine neuen Sankharas produzieren, sind die Momente, in denen die alten Sankharas aufgelöst werden. Sie kommen an die Oberfläche und werden aufgelöst. Das Gewohnheitsmuster des sogenannten unbewussten Geistes ist derart, dass immer wenn er eine unangenehme Empfindung verspürt, die ganze Konditionierung des Unbewussten tief im Innern darauf ausgerichtet ist, mit Abneigung, Aversion zu reagieren. Und auf diese Weise kommt dieser Vorrat der alten Sankharas tief im Innern an die Oberfläche. Sie kommen an die Oberfläche aufgrund dieser Konditionierung des unbewussten Geistes, aufgrund des Gewohnheitsmusters des unbewussten Geistes. Die Sankharas kommen an die Oberfläche und sie bleiben gleichmütig. Dann verlieren sie ihre ganze Kraft, weil sie sie nicht unterstützen. Sie werden schwach, schwächer, immer schwächer und vergehen. Schicht um Schicht dieser angehäuften Sankharas wird ständig weiter an die Oberfläche kommen, weil die Empfindung in diesem Moment sehr grob, sehr unangenehm ist und weil das Gewohnheitsmuster des unbewussten Geistes so ist, diesen Empfindungen Negativität, Ablehnung entgegenzubringen, sie mit Sankharas der Abneigung zu beantworten. Auf diese Weise wird der gesamte Vorrat an die Oberfläche kommen und aufgelöst werden. Vorausgesetzt, sie bleiben gleichmütig. Wenn sie gleichmütig bleiben, verliert er seine ganze Kraft. Wenn sie nicht gleichmütig bleiben und wieder beginnen, Sankharas der Abneigung, der Aversion zu erzeugen, dann beginnt der Prozess der ständigen Multiplikation. Dieses Gesetz auf der intellektuellen Ebene zu verstehen, ist sehr gut, aber das allein kann niemanden befreien. Man muss es auf der intellektuellen Ebene verstehen und dann auf der tatsächlichen Ebene anwenden. Benutzen Sie es als ein Werkzeug. Immer dann, wenn Sie eine grobe Empfindung, eine unangenehme Empfindung erfahren, als Werkzeug zur Eliminierung Ihres alten Vorrats an Sankharas der Abneigung. Auf gleiche Weise kommt auch der alte Vorrat an Sankharas des Verlangens und Anklammerns an die Oberfläche. Denn wenn Sie eine angenehme Empfindung im Körper verspüren, ist es das Gewohnheitsmuster des Geistes, mit heftigem Verlangen und Festhalten wollen, mit Sehnsucht und Anklammern darauf zu reagieren. Auf diese Weise beginnt der gesamte Vorrat an Verlangen und Anklammern an die Oberfläche zu kommen. Der Geist bringt seine alte Gewohnheit an die Oberfläche, weil sie eine Empfindung erfahren, die angenehm ist. Sie bleiben gleichmütig, gleichmütig und es wird schwächer, schwächer und schwächer und vergeht. Auf diese Weise muss man immer, wenn man angenehmen Empfindungen begegnet, diese angenehmen Empfindungen zu Werkzeugen machen, um den alten Vorrat an diesen Sankharas des Verlangens abzubauen. Und machen Sie die unangenehmen Empfindungen zu Werkzeugen der Eliminierung des Vorrats an der Sankharas der Abneigung. Und auf diese Weise kommt man von allem Verlangen und aller Abneigung los. Der Geist wird reiner und reiner, nicht nur an der Oberfläche, sondern auf der tiefsten Ebene des Geistes. Andere verstehen dieses Prinzip auf unterschiedliche Weise. Ein Naturwissenschaftler aus den USA, der im Bereich der Forschung tätig war, kam mit meinem Lehrer Sayaji Ubakin in Kontakt. Ein gemeinsamer Freund von uns erzählte ihm, dass er einen Kurs in Burma mitgemacht hat und fand es so hilfreich für sein Leben. Und die Natur damals ist Hepasiko, dass er nicht widerstehen konnte, darüber mit seinen Freunden zu reden, und dieser Naturwissenschaftler war sein Freund. So erzählte er ihm, dass es in Burma diese Technik gebe, die so gut sei. Sie reinige den Geist, das ganze Leben würde sich ändern, man würde friedvoll, harmonisch leben. Auf diese Weise kam dieser Forscher nach Burma, wollte diese Technik versuchen. Er sprach mit meinem Lehrer über die Technik und fand, dass es sich lohnt, es zu versuchen. Und mein Lehrer fand, dass er ein vielversprechender Fall war, deshalb sagte er, 10 Tage sind nicht genug für Sie. Sie sind von so weit her angereist, Sie sollten besser einen 30-Tage-Kurs machen. Und er war einverstanden. Okay, ich habe einen Monat Urlaub, dann mache ich eben einen Monatskurs mit. Also ein Kurs von einem Monat. 10 Tage Anapana, 20 Tage Vipassana. Nachdem Vipassana gegeben wurde, zeigten sich starke Reaktionen an diesem Menschen. Wir sahen, dass er manchmal vor seinem Sitz hochsprang, manchmal bis zu 15 cm hoch. Eine Menge starker Reaktionen im Körper. Einmal beauftragte mich mein Lehrer, mal nachzuschauen, was er wohl gerade machen würde. Und ich schaute durch die Ritzen der Zellentür und sah, dass er auf seinen Schultern stand und der ganze Körper bebte, als ob er von einem Dämon besessen wäre. Donnerwetter, dachte ich, was geht denn da vor sich? Aber mein Lehrer lächelte nur. Gut, Unreinheiten kommen raus. Lass sie rauskommen. Nach einiger Zeit war jedoch alles vorüber. Später dann erfuhren wir natürlich, dass er ein sehr hochgestellter Forscher in einem Unternehmen der Raumfahrtindustrie war und dass er eine interkontinentale Rakete mit einem Atomsprengkopf entworfen hatte. Wenn jemand eine Atomwaffe herstellt, die Tausende und Abertausende von Menschen töten kann, die solch ein Höllenfeuer entfachen kann, was für eine Art von Sankara wird das wohl sein? Also, solch ein Sankara bedingt natürlich eine derartige Reaktion, das ist verständlich. Nach einigen Tagen sagte mein Lehrer, gut, dass Sie von diesen groben Sankaras befreit sind, das ist sehr gut für Sie. Diese Empfindungen haben Ihnen geholfen, Sankaras aus der Tiefe Ihres Geistes herauszuholen. Er aber sagte, nein, sagen Sie so etwas nicht. Da wird mir nur etwas von außen suggeriert. Wie kann ich akzeptieren, dass diese Empfindungen die Sankaras oder meine Unreinheiten herausholen? Was haben geistige Verunreinigungen mit diesen körperlichen Empfindungen zu tun? Das kann ich nicht verstehen. Ich bin ein Wissenschaftler und ein naturwissenschaftlicher Forscher. Ich kann das nicht akzeptieren, dass mir irgendjemand ein Erklärungsmodell vorschlägt, reicht mir nicht aus, um etwas zu akzeptieren. Mein Lehrer war glücklich, er lachte. Wunderbar, solche Schüler will ich haben. Niemand sollte blind akzeptieren, was der Lehrer sagt. Auch Buddha lehrte auf die gleiche Weise. Immer wenn er eine Lehrrede hielt, nehmen wir an, er gab einen Vortrag und sagte, wenn ihr das und das praktiziert, dann werdet ihr diesen oder jenen Nutzen daraus ziehen. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann entgegnete jemand mit aller Ehrerbietung und gefalteten Händen, ich kann 1, 2 und 3 akzeptieren, weil ich das selbst erfahren habe. Aber wie kann ich 4 und 5 akzeptieren, wo ich sie doch nicht erfahren habe? Buddha würde lächeln in einem solchen Fall und sagte, Sadhu, Sadhu, Sadhu. Akzeptieren Sie nicht einfach etwas, weil Buddha es so gesagt hat. Nehmen Sie nicht einfach etwas nur an, weil es der Lehrer so behauptet. Übernehmen Sie nichts nur, weil es in irgendwelchen Schriften geschrieben steht. Machen Sie selbst die Erfahrung und akzeptieren Sie es dann. Wenn Sie selbst die Erfahrung machen, wird es Ihnen Nutzen bringen. In anderem Fall ist es nur ein intellektuelles Spiel. Deshalb sagte auch mein Lehrer, wunderbar, machen Sie die Erfahrung, aber Sie müssen genauso arbeiten, wie wir Sie anweisen. Dann wird das Ergebnis wundervoll sein. Er erwiderte, ich bin ein Wissenschaftler, ich werde genauso arbeiten, wie Sie es von mir verlangen. Und er machte weiter. Als sein Monat vorüber war, fühlte er sich viel leichter, viel glücklicher. Aber er sagte immer noch, ich kann einfach nicht verstehen, was diese Empfindungen damit zu tun haben sollen, was diese Körperempfindung und die geistigen Verunreinigungen miteinander zu tun haben. Wieder zu Hause schrieb er nach einiger Zeit einen Brief, in dem stand, dass ein großer Wandel in seinem Leben sich vollzogen hätte. Er schrieb, er sei vom Alkohol weggekommen und ähnliches. Er hätte früher Spannung in seinem Leben gehabt. Es gab Stress im Büro und im Umgang mit Leuten. Jetzt ist die Atmosphäre um ihn herum, in seiner Familie und im Büro so herzlich geworden. Wenn man im Innern friedvoll wird, wird auch die Atmosphäre draußen friedvoll. Wenn man im Innern Harmonie entwickelt, wird auch nach außen Harmonie sein. Aber immer noch, so schrieb er, konnte er nicht verstehen, was diese Empfindungen damit zu tun hätten. Wie sollen durch diese Empfindungen Unreinheiten verschwinden? Nach 2 oder 3 Jahren, glaube ich, kam er wieder. Und mein Lehrer sagte, diesmal müssen Sie einen 1,5 Monate Kurs machen. Ein 1,5 Monate Kurs. Die alte Tradition vor einigen Jahrzehnten waren, 7 Wochen Kurse abzuhalten. Aber dann wurde es für die Menschen immer schwieriger, in diesem neuen, schnelllebigen Zeitalter noch Zeit für 7 Wochen hintereinander zu finden. Wenn mein Lehrer von mir verlangt hätte, für 7 Wochen zu kommen, wäre ich vielleicht in meinem ganzen Leben nicht gekommen und diese Technik nicht kennengelernt. So reduzierte man die Kursdauer auf 1 Monat und man stellte fest, man hat auch dann noch etwas davon. Man verkürzte auf 20 Tage, immer noch hatte man einen Nutzen davon. 13 Tage, immer noch ein wenig. 10 Tage? Ja, gerade noch ein bisschen. Und weniger als 10 Tage? Nein, nichts mehr. So stellte man eine Regel auf, dass jeder Vipassana-Kurs mindestens 10 Tage dauern sollte. Denn man soll wenigstens etwas Nutzen daraus ziehen. Aber natürlich kann man die Technik vollkommener erfassen, wenn man längere Zeit arbeitet. So also 6 Wochen, 1,5 Monate. Und er war einverstanden. 15 Tage Anapana und 1 Monat Vipassana. Er arbeitete sehr gewissenhaft. Er war ein sehr aufrichtiger Mensch, arbeitete sehr hart und kehrte nach Hause zurück. Und danach schrieb er einen langen Brief. Jetzt verstehe ich das mit diesen Empfindungen und wie sie reinigen. Er ist ein bekannter Wissenschaftler im Bereich der Metallurgie, der Wissenschaft, die sich mit dem Herausschmelzen der Metalle aus den Erzen befasst, und er berichtete: In meinem Beruf reinigen wir Metalle, läutern wir Metalle, und bestimmte Metalle betrachten wir auch dann noch nicht als gereinigt, wenn sie nur noch ein fremdes Molekül in einer Million enthalten. Wie holt man dann aber dieses eine Molekül aus einer Million heraus? Der überwiegende Teil der Verunreinigung wird durch das Schmelzen des Metalls und das anschließende Herauslösen der fremden Bestandteile beseitigt. Aber wie geschieht das dann mit diesem extrem winzigen Teilchen, das wie eins in einer Million sein kann? Dann erklärt er es auf seine eigene Weise, weil er es auf diese Weise verstand. Wir schmelzen dieses Metall in die Form eines Stabes. Und dann wird ein Ring, der aus diesem Teil genommen wird, der aus dem gleichen Metall besteht, aber aus völlig reinem Metall besteht, darüber hinweg bewegt. Dabei entsteht ein Magnetismus. Und jedes fremde Teilchen, auch das eine in einer Million, geht unsichtbar hinaus. Und nicht nur das, alle Moleküle werden in eine bestimmte Ordnung ausgerichtet und gibt dem Metall eine noch größere Stärke. Das ist es, was Buddha erfunden hat. Diesen Ring reines Bewusstseins, reine Achtsamkeit. Wenn dieser Ring nicht rein ist, wenn in diesem Ring des Bewusstseins, der Achtsamkeit, Verlangen oder Abneigung vorhanden ist, während er sich von Kopf bis zu den Füßen bewegt, kann er nicht reinigen. Wenn dieser Ring frei von Verlangen und Abneigung ist, wird alles Verlangen und alle Abneigung herausgelöst. Das ist seine Art des Verständnisses, der Technik. Normale Menschen, die ihren Geist reinigen wollen, brauchen nicht unbedingt in diese Einzelheiten zu gehen, wie zum Beispiel eine Hausfrau, die schmutzige Wäsche waschen will. Sie kauft ein Waschmittel, ein Stück Seife und der Schmutz geht weg. Sie wird nicht ihre Zeit damit verschwenden, verstehen zu wollen, welche chemische Substanz in diesem Waschmittel gegen diesen Schmutz vorgegangen ist. Das ist nicht ihre Aufgabe. Es ist sauber geworden, das genügt. Ähnlich verhält es sich mit Meditierenden. Reinigen Sie einfach nur Ihren Geist, die Seife arbeitet von selbst. Sie führt zu wundervollen Ergebnissen. Aber diejenigen, die wissenschaftliche Untersuchungen machen wollen, sollen das tun. Die Technik ist so wissenschaftlich. Es sollten ruhig derartige Untersuchungen gemacht werden. Aber Tatsache ist, dass wenn Sie gleichmütig bleiben, wenn Ihr Bewusstsein, der Teil des Geistes, der lediglich wahrnimmt, beobachtet, wenn dieser Teil des Geistes stärker und stärker wird und während er sich bewegt, einfach nur die Tatsachen wahrnimmt, dann wird das gesamte Geist-Materie-Gewebe ganz automatisch gereinigt. Selbst wenn Aversion vorhanden sein sollte, entwickeln Sie nie Aversion gegen Aversion. Versuchen Sie nicht, Aversion zu unterdrücken. Akzeptieren Sie einfach, da ist jetzt Aversion. Und Sie betrachten das als Anicca, Anicca, auf der Ebene der Empfindung. Oder Sie bemerken, Begierde ist aufgekommen, Verlangen nach etwas. Entwickeln Sie daraufhin jetzt keine Aversion gegenüber diesem Verlangen. Ich muss dieses Verlangen loswerden. Ich muss es unterdrücken, hinausstoßen. Dann praktizieren Sie nicht Vipassana. Akzeptieren Sie einfach, oh, Verlangen, Begierde. Und was geschieht jetzt in diesem Moment auf der Ebene der Empfindungen? Anicca, Anicca, Anicca. Gleichmut ist die Essenz der gesamten Technik. Ihr Fortschritt auf dem Pfad der Reinigung, dem Pfad der Befreiung, dem Pfade Dhammas, dieser Fortschritt wird nur mit einem Maßstab gemessen und dieser Maßstab ist Gleichmut, Gleichmütigkeit. Es mag sein, dass man im gesamten Körper einen freien Fluss erfährt. Es mag sein, dass man das Stadium vom Bhanga erreicht, wo alles sich auflöst. Und trotzdem ist man nicht gleichmütig und entwickelt Fixierung, klammert sich daran, entwickelt Zuneigung zu diesem freien Fluss, will es immer wieder erfahren, weiter aufrechterhalten, dann ist damit kein Fortschritt zu erreichen. Deshalb Gleichmut. Das ist sehr wichtig. Auch wenn man unangenehme Empfindungen erfährt und gleichmütig bleibt, macht man mit Sicherheit Fortschritte, ganz gewiss Fortschritte. Gleichmut. Ungleichmut auf der tiefsten Ebene des Geistes, das heißt auf der Ebene, wo die Körperempfindungen erfahren werden. Der diesen Empfindungen gegenüber praktizierte Gleichmut ist die Essenz der Vipassana-Technik. Gleichmut wird den Geist immer weiter reinigen. Das ist es, was er selbst praktiziert hat. Und mit Hilfe dieser Methode erlangte er vollkommene Freiheit, wurde er ein vollkommen Erleuchteter. Und es war das, was er den Menschen sein Leben lang gelehrt hat. Nämlich gleichmütig zu sein. Einmal traten einige Laienschüler an ihn heran und fragten, gibt es für uns auch einen Ausweg? Wir sind nicht in der Lage, Mönche oder Nonnen zu werden. Können wir auch als normal im Leben Stehende, die ihr Familienleben weiterführen zu führen haben, befreit werden? Ja, die Methode ist für alle da, ob Mönche, Nonnen oder im Alltagsleben Stehende, das macht keinen Unterschied. Natürlich haben im Alltagsleben engagierte Menschen mehr Hürden zu überwinden. Man muss größere Anstrengungen unternehmen. Aber es ist die gleiche Methode, die gleiche Technik für alle. Und wenn man damit arbeitet, wird das letztendliche Ziel erreichen. Und dann fragten sie, bitte sagt uns, worin unser wirkliches, wahres Glück und Wohlsein begründet liegt. Und er hielt einen Vortrag über wahres Glück, Mangala. Und dabei lehrte er 38 Mangaldammas, wobei eins dem anderen übergeordnet war, eins höher als das andere war. Und als sie auf diese Weise zum 38. kam, zum höchsten Mangel kam, sagte er,
Etang Mangala Mutamang.
Das ist das höchste Glück. Und was ist das höchste Glück? Wenn man im Auf und Ab des Lebens, den Wechselfällen des Lebens, unangenehmen oder angenehmen Situationen, in denen man siegreich ist oder Niederlagen hinnehmen muss, wo man Gewinne oder Verluste macht, wo man gelobt oder getadelt wird, der Geist nicht beunruhigt wird, gleichmütig bleibt. Ashokang, man nicht anfängt zu jammern und zu klagen. Wenn man anfängt zu jammern und zu klagen, erzeugt man mehr und mehr Sankara des Jammerns, mehr Unreinheit. Das heißt, kein neues Sankara, keine Unreinheit mehr. Kemang, man fühlt sich so geborgen, so sicher. Man hat keine Gefühle von Unsicherheit und Angst mehr. Wenn man einmal in der Vipassana-Technik verankert ist, keine Unsicherheit, keine Furcht mehr. Dhamma ist da, um mich zu beschützen. Dies ist das höchste Glück, die höchste Glückseligkeit. Gleichmut. In jeder Situation Gleichmut. Nicht nur Gleichmut in angenehmen Situationen, sondern in allen Situationen. Es ist wirklich leicht, fröhlich zu sein, wenn das Leben plätschert dahin wie eine süße Melodie. Doch ein wahrer Mensch ist man erst dann, wenn man auch dann noch lachen kann, wenn alles geht daneben und entzwei. Und wie oft geht im Leben alles daneben? Das ist die Zeit, das ist der Moment, wo wir Gleichmut benötigen. Und wenn jemand von sich sagt, ich bin sehr gleichmütig, weil gerade alles nach meinen Wünschen verläuft, ja, da bin ich sehr gleichmütig. Nein, nein, das ist nicht damit gemeint. Und deshalb diese einstündige Sitzen, trotz dieser Schmerzen. Sie müssen ihren Geist trainieren, gleichmütig zu bleiben. Gleichmütig. Es ist ein Training. Das ist ein Trainingsplatz hier. In jeder Situation gleichmütig. Das ist es, was er sein ganzes Leben lang gelehrt hat. Er war nicht daran interessiert, eine Sekte zu gründen oder Leute von einer zur anderen Religion zu konvertieren. Kein Erleuchteter ist daran interessiert. Das ist reiner Wahn. Das hilft einem nichts. Er wollte nichts anderes als den Menschen helfen, aus ihrem Elend, ihrem Leiden herauszukommen, weil er selbst durch diese Methode von seinem Elend befreit wurde. Als er aus seinem Elend erlöst war, völlig von allem Leiden befreit war, begann er aus Mitgefühl, diese Methode weiterzugeben. Zuerst lehrte er sie an seine 5 früheren Gefährten, dann an 50 andere, dann 500, 5000. Die Lehre fing an, sich zu verbreiten, immer weiter zu verbreiten. Ein sehr großer Teil der Bevölkerung Nordindiens begann Nutzen aus seinen Lehren zu ziehen. Aber es gab auch immer einige, die nicht aufhörten, sich gegen ihn zu stellen. Sie hörten nicht auf, ihn zu bekämpfen. Sie versuchten nicht einmal zu verstehen, was dieser Mensch überhaupt lehrte. Sie glaubten, dass er etwas lehrte, was sich gegen ihre Tradition richtete, ihren Glauben, ihre Überlieferung, ohne dass sie versuchen zu verstehen. So blieben sie bei ihrer Opposition. Es gab einige, die gegen ihn waren, weil es eine Frage des Lebensunterhalts für sie war. Ihr Lebensunterhalt war Priestertum, Riten, Zeremonien, Rituale, mit denen sie ihr Geld verdienten. Sie dachten bei sich, wenn die Leute anfangen, seinen Lehren zu folgen, dann wird es bald keine Zeremonien, Rituale mehr geben. Aber was wird dann aus unserem Lebensunterhalt? So stellten sie sich weiter gegen ihn. Diese Leute, die ihn fortwährend bekämpften, waren daran interessiert, dafür zu sorgen, dass man seinen Lehren nicht folgte. Eine Möglichkeit, das zu erreichen, war in der damaligen Zeit, in öffentlichen Debatten mit öffentlich vorgetragenen Argumenten miteinander zu streiten. Diese Debatten, dieses Argumentieren, nannte man Shastra. Viele Leute kamen, um öffentlich mit ihm zu debattieren. Aber bereits am Tor zum Zentrum überlegten sie sich, was zu tun. Er ist ein sehr intelligenter Mensch, es ist nicht leicht, mit ihm zu debattieren, egal auf welche Art. Lasst uns unsere Argumente sammeln und einer von uns soll der Anführer dieser Debatte sein. Alle zögerten, aber einer sagte schließlich, gut, ich will der Anführer sein, lass uns die Argumente aufschreiben. Also, hey, was für eine Art Mönch bist du? Du hast keine verfilzten Haare, keine Dreadlocks. Damals pflegten diese Art Leute verfilzte Haare zu tragen und da er den Kopf kahl geschoren hatte, hat er das natürlich nicht. Gut, notier das. Du hast deinen Körper nicht mit Asche bestäubt. Schreib auf, keine Asche. Du trägst kein Tierfell um die Hüften. Ja, okay, kein Tierfell. Auf diese Weise fingen sie an aufzuschreiben und dann sagte jemand, über alle diese Punkte haben sich schon so viele Leute mit ihm auseinanderzusetzen versucht. Und er lächelt nur und sagt, ich mag das nicht. Wenn ihr es mögt, bitte, ich bin nicht hier, um mit euch zu streiten. Wie soll man sich mit jemandem über etwas streiten, das er nicht tut? Nein. Wir müssen etwas finden an dem, was er praktiziert und was er lehrt. Okay, zerreißt die Liste, eine neue Liste. Was praktiziert er und was lehrt er? Er praktiziert Shila und lehrt Shila. Moralisches Verhalten, ethisches Verhalten. Aber das ist gut. Wie kann man über diesen Punkt streiten? Nein. Was sonst? Er lehrt Samadhi. Was ist Samadhi? Herrschaft über seinen Geist zu gewinnen, den Geist zu kontrollieren. Ich konnte bis jetzt nicht Herrschaft über meinen eigenen Geist gewinnen. Wenn jemand eine Technik lehrt, mit der man seinen eigenen Geist zu beherrschen lernt, wunderbar, wir können darüber nicht streiten. Nein, nein, was sonst? Er lehrt Panya. Was ist dieses Panya? Eine Methode, durch die alle Unreinheiten im Geist aufgelöst werden. Aber wunderbar, ich konnte keinerlei Unreinheiten in meinem Geist auflösen. Wenn das jemand lehrt, ausgezeichnet, über diesen Punkt können wir auch nicht streiten. Was sonst noch? Nichts sonst. Er diskutiert über keine anderen Themen. Bei allen anderen philosophischen Argumentationen sagt er nur, streitet euch, wo immer ihr wollt. Ich lehre und ich predige und ich praktiziere nur Shila Samadhi Panya, den achtfachen edlen Pfad. Shila Samadhi Panya, nichts weiter. Wie sollen wir dann mit diesen Menschen streiten? Wie mit diesen Menschen eine Debatte austragen? Aber etwas muss getan werden, sodass sein Geschäft zumachen muss, andernfalls müssen wir unseren Laden dicht machen. Etwas muss unternommen werden. Was kann man tun? Überlegen, ob es etwas gibt, aus dem man einen Skandal machen kann. Und wenn es nichts Skandalöses gibt, einen Skandal erfinden. Und damals bedeutete Skandal für einen Mönch, dass man entweder etwas finden musste, was mit Luxus oder Geld zu tun hatte, oder mit Frauen. Was den Reichtum und Luxus betraf, so konnte man noch nicht einmal einen Skandal erfinden, weil dieser Mönch auf den gesamten Luxus eines königlichen Hauses verzichtet hatte und als Bettelmönch lebte. Aber was Frauen betraf, ja, da konnte man etwas machen. Denn er lehrte nicht nur Männern, sondern auch Frauen. So übten sie etwas ein mit einem sehr jungen, schönen Mädchen. Jeden Abend ging sie groß herausgeputzt in Buddhas Zentrum und schlief dann irgendwo unter einem Baum. Und am nächsten Morgen kam sie dann mit wild zerzausten Haaren aus dem Zentrum und erzählte, ich hatte eine wundervolle Nacht mit Shamana Gotama. Was für eine wundervolle Nacht. Die Leute, die das hörten, dachten sich, was ist da los? Was geht da wohl vor im Ashram von Gotama? 5 oder 7 Tage blieb dieses Thema Gesprächsstoff und dann vergaß man es wieder. Eines Tages jedoch, nach ungefähr 8 Monaten, erschien dieses arme Mädchen wieder im Zentrum. Buddha lehrte gerade Dhamma vor einer großen Versammlung. Eine große Anzahl von Mönchen und Nonnen, eine noch größere Anzahl von Männern und Frauen aus der Bevölkerung hörten ihm zu. Der König des Landes, Prasenjit, war da, der Premierminister, Mahabandula, und alle seine Schüler, Anathapindika, Mutter Vishaka und so weiter, alle waren da, als er Dhamma lehrte. Und in diesem Moment kam dieses Mädchen. Es war alles einstudiert. Sie trug ein Stück Holz vor ihrem Bauch, mit Bändern festgezogen und einem Stück Stoff darüber, und so näherte sie sich Buddha, ihn beschimpfend. »He, du Kahlkopf, wenn du schon nichts übrig hast für dein kommendes Kind, dann frag wenigstens einige deiner Schüler, die so reich sind, die werden schon etwas arrangieren.« Alle waren erstaunt. »Was sagt sie da?« Aber Buddha lächelte. Er lächelte. Es wäre sehr einfach für Buddha gewesen, dem Herrscher des Landes zu sagen, »Sie lügt, lass sie hinrichten.« Und dann wäre sie hingerichtet worden. Aber dann wäre Buddha nicht Buddha gewesen. Nichts als Liebe, nichts als Mitgefühl kam von ihm, und sie wurde nervös. Sie wurde nervös, weil sie auf die Beschimpfung vorbereitet wurde, mit der Überzeugung, dass jemand, der beschimpft wird, auch anfängt zurückzuschimpfen. Und dann würde man sich gegenseitig beleidigen und ein großes Gezeter entstehen, woraufhin man ihr dann zu Hilfe gekommen wäre und so weiter. Und jetzt reagierte der Beschimpfte nur mit Liebe, Wohlwollen und Mitgefühl. Und sie wusste nicht, was sie jetzt weiter tun sollte. Sie wurde nervös und die Bänder begannen sich zu lockern und das Stück Holz fiel heraus. Dhamma funktioniert. Es funktioniert auf verschiedene Art und Weise. Man kann nicht gewinnen, wenn man Zorn gegen Zorn richtet. Man kann nicht Wut mit Wut besiegen. Man kann nicht Feindseligkeit mit Feindseligkeit bezwingen. Nur wenn man voller innerem Frieden, Harmonie und Ruhe ist, dann, ja dann wird man siegreich sein. Und auf diese Weise war er in unterschiedlichen Lebenssituationen siegreich.
Chinchay dutta vachanang janakayam je katvan katam darang evagabhiniya Chinchay dutta vachanang janakayam je संतेन सोम विदिना जितवा मुनिंदु.
Er war siegreich durch seinen inneren Frieden und seine Ruhe. In verschiedenen Situationen war er auf diese Weise siegreich. Ein anderes Beispiel. Ein alter Brahmane wurde sehr wütend auf ihn. Er war so wütend geworden, weil 7 seiner Söhne und 7 seiner Schwiegertöchter Schüler Buddhas wurden und mit allen Riten und religiösen Zeremonien ihrer überlieferten Tradition aufgehört hatten. Sie saßen nur noch irgendwo in einer Ecke mit geschlossenen Augen und beobachteten ihre Atmung, beobachteten ihre Empfindung. Was macht ihr da? Wir reinigen unseren Geist. Das ist nicht der richtige Weg, seinen Geist zu reinigen. Kommt und macht bei unseren religiösen Zeremonien mit und nur dann werdet ihr euren Geist reinigen. Aber sie wollten nicht hören. Oh, diese junge Generation, so unreif. Und dieser Buddha, er wird unsere ganze Religion verderben, nur weil er diese junge Generation so fasziniert. Deshalb muss etwas getan werden, um unsere Religion zu retten, unseren Glauben, unsere Tradition, unser Dhamma, unsere Philosophie. Und das Einzige, was man tun kann, ist, ihn eins auf den Schädel zu geben. Wenn er nicht mehr da ist, dann wird auch seine Lehre verschwinden. So ging er voller Zorn zum Zentrum Buddhas und näherte sich ihm, schimpfend und beleidigend, mit einem Stock fuchtelnd. Buddha lächelte und sagte, »Alterchen, du machst einen sehr aufgeregten Eindruck. Komm, setz dich. Wir werden über dein Problem reden.« Aber der alte Herr hatte eine Entscheidung getroffen. Ich will mich nicht auf irgendwelche Auseinandersetzungen mit ihm einlassen, denn dann werde ich meine Wut verlieren und wenn ich meine Wut verloren habe, kann ich ihn nicht mehr umbringen. So kam er näher und näher, Buddha weiter beschimpfend. Buddha lächelte immer noch und sagte, »Sag mir wenigstens, ob du nicht auch hin und wieder Besucher in deinem Haus empfängst. Ja, es gibt Gäste, die mich in meinem Haus besuchen. Na und? Dann sag mir, bringen diese vielleicht manchmal auch Geschenke für dich mit? Einige Gäste bringen in der Tat Geschenke mit. Was geht dich das an? Dann sag mir, wenn ein Gast dir ein Geschenk mitbringt und du akzeptierst dieses Geschenk nicht, was passiert dann mit diesem Geschenk? Was für eine dumme Frage. Wenn jemand mit einem Geschenk kommt und ich dieses Geschenk nicht annehme, dann kann er es selbst behalten. Aber genau das will ich dir sagen. Du hast mir dieses Geschenk deiner Beschimpfung gebracht. Ich nehme es nicht an. Du kannst sie behalten. Sie sind dein Eigentum. Der alte Mann war ein sehr intelligenter Mensch, ein sehr intelligenter Mensch. Nur ein dünner Schleier von Unwissenheit lag über seinem Geist. Das Festhalten an Dogmen, Glaubenssätzen, Philosophien, Reden, Ritualen. Das war das Hindernis zu sehen. Doch plötzlich erkannte er, was wir unser ganzes Leben lang tun. Jemand bringt ein Geschenk eines bösen Wortes zu uns und wir geben 10 Geschenke zurück. Jemand gibt 10 Geschenke, wir geben 100 Geschenke. Ich bin unglücklich, da du sollst auch unglücklich sein. Was für ein wunderbarer Mensch. Er nimmt solche Geschenke nicht an. Schamane Gotama, Mönch Gotama, sagt mir, wie ihr diese Methode des Nicht-Annehmens von Geschenken gelernt habt. Komm, setz dich. Schließ die Augen, beobachte die Atmung, beobachte Empfindung. Man muss sich selbst beobachten. Immer wieder kommen Leute und klagen, oh, der und der ist so schlecht, oh, meine Frau ist so schlimm. Wenn meine Frau sich bessern würde, würde mein Leben so glücklich sein. Oh, mein Mann ist so schlecht, wenn mein Mann ein besser Mensch werden würde, mein Leben würde so herrlich sein. Jeder will die anderen verändern, aber nicht bei sich selbst nachschauen, was falsch im Innern ist. Und man versucht nicht, die Dinge im Innern zu korrigieren und das ganze Leben ist voller Elend und Leid. Beobachten Sie sich selbst und Sie werden feststellen, dass der wahre Grund Ihres Leiden in Ihrem eigenen Inneren liegt. Befreien Sie sich davon und Sie sind vom Elend befreit. Das war es, was er sein ganzes Leben lang lehrte. Beobachte die Wirklichkeit im Innern. Bleibe gleichmütig, allen Unreinheiten werden automatisch vergehen und Sie sind frei von allem Leiden. Und es ist nicht notwendig, dass Sie sich dafür von dieser organisierten Religion zu jener organisierten Religion bekehren. Nicht notwendig, dass Sie sich so oder so bezeichnen, das macht keinen Unterschied. Ein menschliches Wesen ist ein menschliches Wesen und solange man mit diesen Negativitäten reagiert, wird man weiter leiden. Sobald man aber von diesen Negativitäten befreit ist, den Geist gereinigt hat, kommt man zwangsläufig aus einem Elend heraus. Das ist das Gesetz der Natur. Gleichmut auf der tiefsten Ebene des Geistes. Aber das heißt auch nicht, dass Sie sich Ihr ganzes Leben lang wie ein Kohlkopf im Felde verhalten sollen. Lass Sie ruhig kommen und mich treten. Ich bin ein Vipassana Meditierender, das kümmert mich nicht. Oh nein, man muss sein Leben leben. Sehr oft muss man handeln und es kann sein, dass man manchmal sehr energisch handeln muss. Aber sehr energisches Handeln heißt nicht, dass man dabei voller Bitterkeit ist, voller Negativität ist. Man muss sich selbst überprüfen, wenn man energisch auftreten muss. Man muss tief im Innern nachschauen. Ist mein Geist auch gleichmütig und habe ich auch nicht die geringste Spur von Hass oder Zorn auf diesen Menschen? Empfinde ich ausschließlich Liebe und Mitgefühl für diesen Menschen? Nehmen Sie sich Zeit, überprüfen Sie sich und wenn dieser Mensch freundliche Worte nicht versteht und man deshalb harte Worte gebrauchen muss oder sogar Körperkraft einsetzen muss, Ihr Geist aber dabei voll Liebe und Mitgefühl für diesen Menschen ist, dann ist das vollkommen in Ordnung. Es ist, als ob ein Kind auf ein Feuer zuläuft oder auf eine Schlange. Man kann diesem Kind nichts erklären, für das Kind sind es Spielzeuge. Aber es ist in Gefahr. Deshalb gebraucht man seine ganze Kraft und hält das Kind zurück. Dem Kind gefällt das nicht, es schreit. Und während man so energisch gegen seinen Willen vorgeht, hat man doch keinen Hass oder Zorn gegen das Kind. Nur Liebe und Mitgefühl. Sie können energisch und drastisch eingreifen, vorausgesetzt, dass Sie tief im Innern wirkliche Liebe und echtes Mitgefühl empfinden. Ein sehr kräftiger, böswilliger Mensch fügt zum Beispiel einem schwachen Menschen Schaden zu und sie sagen sich, ich bin ein Vipassana Meditierer, das ist mir egal, sie leiden aufgrund ihrer eigenen Karmas. Dann haben sie Dharma nicht verstanden. Sie sollten ihre ganze Kraft aufbieten, um diesen starken, böswilligen Menschen daran zu hindern, der schwachen Person Schaden zuzufügen und ebenso sich selbst zu schaden. Wenn Sie kein guter Vipassana Meditierer sind, dann werden Sie großes Mitgefühl für den schwachen, angegriffenen Menschen haben, aber Sie werden nichts als Zorn und Hass gegenüber dem starken Angreifer empfinden. Von jetzt an werden Sie beiden gegenüber Mitgefühl empfinden. Dieser starke Aggressor ist ein unwissender Mensch. Er weiß nicht, was er tut. Er schadet nicht nur anderen, er fügt sich selbst auch Schaden zu. Deshalb sollte ich nur Liebe und Mitgefühl diesem Menschen gegenüber empfinden und, weil er keine andere Sprache versteht, weil er nur die Sprache der Stärke versteht, halten Sie diesen Menschen mit all Ihrer Kraft zurück. Das ist im tagtäglichen Leben, im Alltag sehr wichtig. Man kommt so oft mit den unterschiedlichsten Leuten, mit verschiedenen Arten von Menschen zusammen und manchmal muss man mit Stärke handeln. Aber bevor Sie zu solchem Vorgehen sich entschließen, überprüfen Sie sich, ob Ihr Geist ausgeglichen, ruhig und voll Liebe und Mitgefühl für diese Person ist. Ein Beispiel von meinem Lehrer Sayadji Ubakin. Diejenigen, die ihm nicht so nahe standen, pflegten ihn manchmal zu kritisieren. Was für ein vipassaner Lehrer. Manchmal gebraucht er so harte Worte, scheint so zornig zu sein. Aber diejenigen, die ihn sehr gut kannten, wir wussten, was für eine Art von Zorn das bei ihm war. Natürlich, er war ein sehr auf strikte Disziplin bedachter Mensch. Sowohl in seinem Büro, wo er Leiter der Abteilung war, als auch in seinem Meditationszentrum musste jeder sich bei der Arbeit streng nach den Regeln, Richtlinien und Disziplinvorschriften verhalten. Jeder, der in sein Zentrum kam, musste sich verpflichten, sich an die Regeln, die Disziplin und den Zeitplan zu halten. Er hätte es nicht gestattet, dass Leute dort ihre Spielchen trieben und nicht ernsthaft arbeiteten. Es kam vor, dass er sah, dass jemand nicht richtig arbeitete. Wenn er in der Halle saß, hinter der sich die Zellen befanden, und jemand herauskam, fragte er, hey, was ist los? Dann wurde eine Entschuldigung vorgebracht. 10 Minuten später kam der gleiche wieder raus mit einer neuen Entschuldigung. Nach weiteren 10 Minuten von neuem und so weiter. Dann pflegte er zu sagen, Goenka, dieser Mensch kann nicht verstehen. Ich muss wohl etwas lauter mit ihm werden. Und dann ging er herunter. Man musste nur etwa 5 oder 7 Stufen hinuntergehen, klopfte an die Zellentür, die Tür wurde geöffnet und dann wurde er lauter mit ihm. Er schimpfte. Und das war die Stimme eines Vipassana-Lehrers, eines großen Yogis, eines Vipassana-Maha-Yogis. Das ganze Zentrum begann zu zittern, wie bei einem Erdbeben. Und als er wieder hochkam, es waren gerade mal 5 Stufen, lächelte er und lachte. Goenka, ich habe mit diesem Burschen geschimpft. Was für eine Art von Zorn. Nicht eine Spur von Zorn, nur Liebe, Mitgefühl. Aber da dieser Mensch keine andere Sprache verstand, musste er harte Worte gebrauchen. Wenn Sie in Länder des Ostens reisen, wie zum Beispiel nach Indien, dann können Sie in den Dörfern den Töpfer bei der Arbeit zusehen, wie sie Gefäße aus Ton herstellen. Wenn dieser Töpfer ein Gefäß von der Töpferscheibe herunternimmt, macht er es erst einmal härter, fester, widerstandsfähiger, bevor er es in den Brennofen schiebt. Er schlägt es. Und während er diesen Topf schlägt, hält er seine andere Hand darunter. Wenn diese Hand da ist, diese Hand der Liebe und des Mitgefühls darunter, dann können Sie schlagen. Dann können Sie ruhig zuhauen und dabei immer noch ein vipassaner Meditierer bleiben. Aber es muss eine Hand der Liebe und des Mitgefühls da sein. Der Töpfer schlägt den Topf, um ihn zu machen, nicht um ihn zu zerbrechen. Wenn keine Hand darunter ist, dann zerbricht er. Sie handeln mit Menschen, um ihnen zu helfen, nicht um ihnen zu schaden. Und wenn Sie anfangen, sich selbst zu schaden, und Sie haben sich selbst geschadet in dem Moment, in dem Sie zornig werden, wenn Sie sich selbst nicht helfen können, wie können Sie denn anderen helfen? Deshalb helfen Sie sich zuerst selbst. Sehen Sie zu, dass Sie ruhig, ausgeglichen, gleichmütig sind, voll Liebe, Mitgefühl, Reinheit. Dann handeln Sie, auf welche Art und Weise auch immer. Wenn es notwendig ist, handeln Sie mit Härte. Darin ist nichts auszusetzen. Seien Sie Herr des Augenblicks. Überprüfen Sie sich zuerst selbst, wie geht es in diesem Moment in meinem Geist zu. Wenn es ein unreiner Geist ist, dann vergessen Sie lieber, andere zu korrigieren. Korrigieren Sie sich zuerst selbst. Aber wenn Sie erkennen, dass Ihr Geist in diesem Moment rein ist, voller Liebe, Mitgefühl, Gleichmut, dann ja, dann können Sie anderen helfen, aus Ihrem Elend herauszukommen. Seien Sie Herr über den gegenwärtigen Augenblick. Wenn Sie Herrschaft über den gegenwärtigen Moment haben, dann wird Ihre Zukunft automatisch heller und heller werden. Sie sind Ihr eigener Herr, niemand anderes ist Ihr Meister. Entwickeln Sie lediglich die Herrschaft über sich selbst, Herrschaft über den Augenblick, und dann sind Sie Herr Ihres eigenen Schicksals, sind Sie Herr der Gegenwart. Was ist denn eigentlich in Wahrheit die Zukunft? Nur das Produkt der Gegenwart. Wenn Sie die Gegenwart verbessern, wird die Zukunft automatisch verbessert. Buddha sagte einmal, dass es 4 Arten von Menschen auf dieser Welt gäbe. Ich sehe 4 Arten von Menschen. Die erste Kategorie läuft von Dunkelheit zu Dunkelheit. Die zweite Kategorie von Licht zur Dunkelheit. Die Menschen der dritten Kategorie laufen aus der Dunkelheit zum Licht. Und die 4. Kategorie von Menschen läuft von Licht zum Licht. Und er erklärte das folgendermaßen. Die erste Kategorie von Dunkelheit zu Dunkelheit. Dunkelheit heißt hier verschiedene Arten des Leidens im Leben, verschiedene Arten von Schwierigkeiten, Problemen, geistiger oder körperlicher Natur, die Familie oder die Gesellschaft betreffend oder finanzieller Art. Man ist auf verschiedene Weise unglücklich. Wenn es jemand Elend geht, dann spricht man bezogen auf die äußeren weltlichen Belange deshalb auch von Dunkelheit im Leben dieses Menschen. Aber tief im Innern herrscht ebenfalls Dunkelheit. Es ist keine Weisheit da. Das heißt, in jedem Moment werden weiterhin Zorn, Hass, Feindseligkeit erzeugt. Mir geht es schlecht dieser Person wegen, mir geht es elend, weil meine Frau sich so und so verhält. Ich bin unglücklich, weil mein Mann diese oder jene Eigenschaft hat, weil mein Vater so oder so ist, mein Sohn so oder so ist, mein Freund das tut. Immer die Fehler bei anderen finden. Wann immer derjenige deshalb einen Samen des Zornes sät, das bedeutet einen Samen des Leidens, des Elends. Dann wird die Zukunft nichts als Elend und Leid bringen. In der Gegenwart herrscht Dunkelheit und Elend. Und in der Zukunft wird ebenfalls Dunkelheit und Elend herrschen, nichts als Finsternis und Leiden. Dieser Mensch läuft von Dunkelheit zu Dunkelheit. Und was bedeutet die zweite Kategorie? Von Licht zur Dunkelheit. Licht bedeutet im weltlichen Sinne, dieser Mensch besitzt alles. Geld, Macht, eine gute Stellung, Status, Wohlstand. Man spricht deshalb von äußeren weltlichen Dingen bezogen, auch von Helligkeit oder Licht im Leben. Aber tief im Innern herrscht tiefe Dunkelheit, keine Weisheit. Dann erzeugt man innere Spannung, bläht sein Ego auf. Ich habe all dieses Geld verdient, mir diesen ganzen Wohlstand geschaffen, weil ich ein so intelligenter Mensch bin, weil ich ein so hart arbeitender Mensch bin und alle anderen sind nicht zu gebrauchen. Anderen gegenüber entwickelt man Verachtung und Hass. Der Samen, den dieser Mensch jetzt sät, ist ein Samen des Hasses, der Anspannung, des Egos und der wird nichts als Elend, Leiden und Unglück bringen. Die Zukunft ist dunkel. Wenn diese Periode, die die Früchte vergangener guter Karmas sind, vorüber ist, wird die Zeit der Dunkelheit beginnen. Dieser Mensch läuft von Licht zur Dunkelheit. Und die dritte Kategorie, die dritte Person. Genau wie bei der ersten herrscht bei ihr vom weltlichen Gesichtspunkt aus gesehen Dunkelheit. Verschiedenste Arten von Leid und Elend werden erfahren. Aber tief im Innern ist Weisheit, das Licht der Weisheit. Obwohl es scheinbar so aussieht, als ob mir, diesem oder jenem Menschen wegen schlecht ginge, als ob meine Frau, mein Mann oder mein Freund daran schuld wären, ist das doch nur auf der scheinbar oberflächlichen Ebene. Der tatsächlichen Grund meines Leidens und Elends sind die Früchte meiner früheren Sankaras, die jetzt gereift sind. Und deshalb erzeugt man weder Zorn noch irgendeine andere Negativität diesen Menschen gegenüber, sondern nur Liebe und Mitgefühl. Die sind lediglich zu einem Vehikel geworden. Mögen sie nicht leiden müssen für das, was sie tun. Nur Liebe, nur Mitgefühl. So herrscht zwar im Moment Dunkelheit, aber der Samen, den man sät, ist der Samen des Lichtes, der Liebe, des Mitgefühls. Wenn die Zeit daran gereift ist und die Dunkelheit verschwindet, dann wird dieser Mensch die Früchte dieses Samens ernten, den er jetzt sät. Diejenigen der vierten Kategorie leben unter den gleichen glücklichen Bedingungen wie die aus der zweiten Kategorie. Überall Licht, Helligkeit, Geld, gute Stellung, Macht, Status und so weiter. Aber im Innern herrscht ebenfalls Licht der Weisheit. Dieser ganze Wohlstand und alles, was ich jetzt besitze, aller Status, aller Macht oder was ich sonst im Moment habe, sind nicht nur die Folge meiner Intelligenz. Es gibt Menschen um mich herum, die viel intelligenter sind als ich und dennoch haben sie nicht all diesen Wohlstand. All das ist auch nicht allein auf meine harte Arbeit zurückzuführen. Sicherlich, Intelligenz und harte Arbeit ist wichtig im Leben, aber das alles habe ich nicht allein deshalb erreicht. Es gibt Leute, die noch härter arbeiten als ich und dennoch verdiene ich mehr Geld als sie, habe ich mehr Wohlstand als sie. Es gibt noch einen anderen Grund. Und dieser Grund ist, dass ich in meiner Vergangenheit großzügig gewesen bin, ich war nicht egoistisch und deshalb habe ich jetzt dieses Ergebnis meiner früheren guten Taten. Jetzt muss ich mit meinem Besitz dafür sorgen, dass ich mich selbst und alle, die von mir abhängig sind, versorgen kann. Aber was immer ich übrig habe, werde ich zum Nutzen anderer zur Verfügung stellen, für das Wohl anderer. Und wieder verhält sich dieser Mensch nicht selbstsüchtig, egozentrisch, sondern bleibt weiterhin großzügig und freigebig, zeigt anderen gegenüber Liebe, Wohlwollen, hat Mitgefühl mit anderen. In diesem Fall herrscht Licht und Helligkeit in der Gegenwart. Und jeder Same, den diese Person sät, wird nichts als Helligkeit und Licht in der Zukunft bringen. Wir müssen sehr vorsichtig sein, dass wir nicht in die erste oder zweite Kategorie kommen. Wir müssen immer entweder in der dritten oder in der vierten Kategorie bleiben. In welcher dieser beiden, das kann man sich nicht aussuchen. Das hängt von den früheren Handlungen ab, den früheren Samen, die man gesät hat. Manchmal wird das Leben dunkel sein, manchmal wird es Licht sein. Aber was die Zukunft angeht, da sind sie ihr eigener Herr. Wie dunkel auch immer die Gegenwart sein mag, Sie können doch immer das Steuer herumschlagen in eine Zukunft, die hell ist. Sie sind Ihr eigener Meister. Sie sind der Herrscher über Ihre Zukunft. Diese Technik wird Sie lehren, wie Sie Herr über sich selbst werden können, wie Sie Herr der Gegenwart werden können und damit auch, wie Sie Herr der Zukunft werden. Ziehen Sie den größtmöglichen Nutzen aus der Technik und verstehen Sie sie richtig. Machen Sie das Beste aus der Zeit, die Sie jetzt noch zur Verfügung haben und aus den Gegebenheiten, die Sie hier vorfinden. Fassen Sie Fuß in dieser Technik. Nicht nur um Ihre Unreinheiten aufzulösen, während Sie hier sind, sondern machen Sie von diesem Reinigungsmittel auch weiterhin Gebrauch, um Ihren Geist zu reinigen, weiterhin Ihre Unreinheiten und Ihr Elend zu beseitigen, das ganze Leben lang. Um ein glückliches Leben zu leben, um ein harmonisches Leben zu leben, um ein friedvolles Leben zu leben. Mögen Sie sich alle in Dhamma verankern. Mögen Sie alle befreit werden vom Elend Ihrer Unreinheiten. Mögen Sie alle wirklichen Frieden, wirkliche Harmonie und wahres Glück erfahren. Mögen alle Wesen wahres Glück erfahren. Mögen alle Wesen wahrhaft glücklich sein.
Sarva Mangalam Bhavatu Sarva Mangalam Bhavatu.